In dieser Folge thematisieren wir Alkohol- und Drogenmissbrauch. Wenn es dir mit diesen Themen nicht gut geht, dann hör diese Folge besser nicht oder zumindest nicht alleine. Informationen zu Hilfsangeboten findest du in den Shownotes. Bist du ein Boyband-Typ, Jasmin? Also warst du so, weiß nicht, in deinen Teenie-Jahren, ich denke mal so zwischen 8 und 15 oder sowas ist das wahrscheinlich, hast du da Boybands abgefeiert?
Ja, unter anderem. Also ich war wirklich mehr so auf Christina Aguilera und so diese ganze Schiene und Aaliyah und so. Aber auch Boybands. Und von denen war ich auf jeden Fall, ich war so ein Backstreet Boys Ultra.
Echt?
Also, ja, ja. Also es war wirklich, ich hatte auch so ein teilweise Tauschgeschäfte mit Nachbarskindern und so über Poster von Nick Carter.
Ja, ich wollte gerade fragen, welcher war dein Boy? Weil man hatte doch da auch, wie bei den Spice Girls, dass man eine von denen war, war bei den Backstreet Boys, dass man einen von denen lieben musste, aber man durfte nicht zwei lieben.
Das ist korrekt. Und für mich gab es da nur eine Antwort und zwar Nick Carter.
Oh.
Weil alle anderen sahen mir auch schon ehrlich gesagt ein bisschen zu erwachsen aus, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ja?
Also wenn du so da halt so
acht bist und du hast so, wie hieß der, Kevin oder so mit diesem krassen Bart und man war so, no.
Ja, aber Kevin war ja nie einer, den man so richtig hot fand. Wenn, dann noch AJ.
Ich weiß nicht.
Den fand ich ja immer toll. Das war ja so der Bad Boy.
Aha, okay.
Jasmin, wie sieht's denn aus mit Take That? Hat dich das abgeholt?
Nein, also da, da stichst du bei mir in ein Meer aus einem nebligen Nichts. Also das ist
irre, wirklich... Okay.
Nee, du aber?
Nee, auch nicht. Take That war nie mein Ding. Aber auch etwas später, muss ich zugeben, erst so ab 16, 17, 18, bin ich großer Robbie Williams-Fan geworden.
Hm.
Ich habe diesen Typen irgendwie abgefeiert und fand ihn einfach ultra cool. Und deswegen bin ich mega froh, Jasmin, dass ich dir in den nächsten 4 Folgen die Geschichte von Robbie Williams erzählen darf. Also The Rise and the Fall and The Rise and the Fall and The Rise. Dann mal wieder The Fall und dann The Rise. Aber am Ende einfach verdammt berühmt sein.
Cool, ich
freu mich. Das erwartet dich in den nächsten 4 Episoden. Es ist der 21. Februar 2001 und wir sind in der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Robbie Williams steht auf der Bühne. Es ist das 6. Konzert seiner ausverkauften Europatour, The Sermon on the Mount. 15.000 Menschen sind hier und wie immer gibt er natürlich alles. Als die Band dann seine neue Single anstimmt, Supreme, da legt Robbie Williams richtig los. Er ist gerade so bei der Hälfte des Songs, da knallt plötzlich was, oder besser gesagt jemand, gegen seinen Rücken. Und dann fällt er einfach über den Bühnenrand in diesen pechschwarzen Graben, also zwischen Bühne und Publikum.
Oh.
Tatsächlich ist ein Mann an der Security vorbei auf die Bühne gerannt und hat ihn so mega aggressiv von der Bühne runtergeschubst. Sekunden nach diesem Fall öffnet Robbie Williams seine Augen. Er sieht die schwarzen Stiefel von den Sicherheitsleuten an ihm vorbeilaufen. Die bringen diesen Angreifer gerade aus der Halle raus. Das Publikum ist natürlich auch total geschockt. Irgendwann klingen aber die Schreie auch ab und dann bemerkt Robbie, dass die Band gar nicht mehr spielt. Die Gitarren, der Bass und auch das Schlagzeug sind einfach verstummt. Und er weiß, okay, er kann jetzt hier nicht unten liegen bleiben, ne?
Nee. Ja, man muss ja irgendwie wieder hoch, oh Gott.
Ja, irgendwie zeigen, hey, mir geht's gut.
Ja.
Robbie steht auf, lässt sich sein Mikrofon schnell wieder bringen. Sein Manager, David Endhoven, der hält's schon für ihn bereit. Und aus der Dunkelheit klettert Robbie zurück ins Rampenlicht und fragt, geht's euch allen gut? Hey, ich werde nicht zulassen, dass irgendein Arschloch auf die Bühne kommt und euch den Abend versaut. Und dann macht er einfach so weiter mit seiner Show.
Ja, ich würde mal sagen, the show must go on, ne? Gilt auch für Robbie Williams. Let me entertain you.
Ja, wahrscheinlich hat er da noch gar nicht gecheckt, was da so passiert ist. Und
ja,
genau, macht einfach wirklich so weiter den Robbie Williams, den man halt kennt, den Entertainer.
Mhm.
Aber klar, in ihm drin sieht es anders aus. Robbie ist total am Durchdrehen innerlich. Er weiß, dass so ein Angriff auch wirklich anders ausgehen kann. Wenn er falsch gelandet wäre oder wenn der Angreifer nicht nur geschubst hätte, sondern ihn vielleicht auch mit einer Waffe attackiert hätte oder so.
Mhm.
Es geht ihm körperlich also zum Glück gut, aber psychisch gar nicht. Nach der Show ist die Polizei da und die erklärt, dass der Angreifer ein Fan war, der irgendwie besessen war von der Vorstellung, dass die Person auf der Bühne nicht der echte Robbie Williams sei, sondern jemand, der das nur spielt. So, also der hatte so Wahnvorstellungen.
Ah, also der dachte irgendwie, das ist ein Doppelgänger.
Ja,
oder
so ein
was?
Betrüger irgendwie. Genau.
Oh Gott.
Ja. Und das ist natürlich spooky, ja. Robbies Magen verkrampft sich auch, wenn er daran denkt. Nicht nur, weil es natürlich total gefährlich ist, wenn Leute mit absurden Vorstellungen auf die Bühne kommen und dir sonst was antun könnten.
Ja.
Bei ihm ist noch was anderes da. Immer mehr ertappt er sich nämlich dabei, dass er selber etwas ziemlich Ähnliches denkt wie dieser Fan, in Anführungszeichen. Er selbst hält sich nämlich auch für einen Betrüger. Auch er erkennt den Mann, der Abend für Abend auf der Bühne steht, nicht wieder. Ja, und genau das ist das Problem. Das ist so eine Identitätskrise, die Robbie Williams seit fast einem Jahrzehnt beschäftigt und die jetzt aus ihm herausbricht. Der heutige Abend hat ihm deutlich gemacht, dass er die Sache in den Griff bekommen muss. Und zwar bald. Ich bin Anna Bühler.
Und ich bin Jasmin Polat.
Und ihr hört Verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
Mit all ihren Erfolgen.
Und Karrieretiefpunkten.
Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
In den nächsten 4 Folgen geht es um Robbie Williams. Robert Peter Williams ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Sänger und Songwriter aus England. Sowohl als Mitglied von Take That als auch natürlich als Solokünstler kann Robbie Williams auf eine über 30-jährige Karriere zurückblicken. Er hat Dutzende Platin-Schallplatten eingesammelt, 18 Brit Awards gewonnen und er hat treue Fans, vor allem hier bei uns in Deutschland.
Auf jeden Fall freue ich mich total, was du mir jetzt erzählst, die nächste Staffel, weil ich bin mir sicher, es gibt irgendwas, wo sogar ich als Nicht-Robbie-Williams-Fan connecten kann und darauf bin ich sehr gespannt.
Ja, wir werden Robbie Williams vor allem so als Mensch mehr kennenlernen, deswegen ich glaube, dass da viele Sachen dabei sind, wo du sagst, hätte ich nicht gedacht. In dieser Staffel geht es um die Verwandlung eines 16-jährigen Boyband-Mitglieds zum Solo-Superstar und um die vielen Kämpfe, die Robbie auf dem Weg dahin kämpfen musste. Ein Großteil davon musste er tatsächlich mit sich selbst ausfechten. Das ist Folge 1 von 4, Engel und Dämonen. Nur 40 Minuten südlich von Manchester liegt eine kleine Stadt, die heißt Stoke-on-Trent. Eine kleine englische Stadt logischerweise. Die hat auch eine große Arbeiterklasse. Hier wurde nämlich früher viel Kohle abgebaut. Und in diesem Stoke-on-Trent wird Robert Peter Williams am 13. Februar 1974 in eine kleine, arme Arbeiterfamilie geboren. Kleine Side Note, ne, wir rechnen mal kurz. Mhm. Robbie ist dieses Jahr 50 geworden.
Wow.
Vielleicht habt ihr das ja auch gefeiert im kleinen Kreis zu Hause.
Ja.
Habt ein bisschen YouTube geguckt, Robbie Williams Best Of oder so. Also der Gute ist schon 50, man glaubt es kaum. Seine Eltern Janet, kurz Jan, und Peter haben hier ein kleines Pub namens Red Lion übernommen, nachdem sie vorher mit diversen anderen Jobs rumgekämpft haben. Aber Papa Peter ist nicht so glücklich. Er träumt von einer großen Karriere als, Jasmin, Entertainer. Er möchte nämlich sowas werden wie Frank Sinatra oder Dean Martin. 1977 packt er kurzerhand seine Koffer und verlässt nicht nur das Pub, sondern auch seine Familie. Also auch Jan und Rob, wie er zu Hause genannt wird.
Oh, das ist hart.
Ja, und Robbie ist damals erst 3 Jahre alt. Also ist wahrscheinlich echt krass für so einen kleinen Stöpsel.
Ja.
Aber Mama Jan, die fängt sich sehr schnell. Sie eröffnet einen Blumenladen und ist fest entschlossen, dass ihr Sohn es einmal besser haben soll als sie. Währenddessen macht Peter tatsächlich so eine kleine Entertainer-Karriere. Er wird sowas wie so eine lokale Berühmtheit. Er gewinnt in einer Talent-Fernsehshow namens New Faces und tourt später sogar durch kleine Clubs und Läden in ganz England. Also wie seine großen Vorbilder Frank Sinatra und Dean Martin singt er Swing- und Jazz-Klassiker, natürlich immer gespickt mit so lustigen Sprüchen und Jokes zwischen den Songs.
Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er tatsächlich ein bisschen was schafft, weil in meiner Welt der Gerechtigkeit würde er jetzt quasi stark scheitern damit, wenn er halt seine Familie einfach so verlassen hat. Aber dem ist anscheinend nicht so.
Du meinst, Karma hätte eigentlich regeln müssen, aber hat's nicht irgendwie?
Ja, vielleicht da noch nicht, ne?
Mhm.
Aber okay, krass. Gönne ich ihm nur so mittel, ehrlich gesagt. Du?
Ja, natürlich. Also Gerechtigkeit wird sich wahrscheinlich in dem Moment anders anfühlen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass das für Robbie, also den kleinen Robert, so prägend war, dass es vielleicht ohne diese Karriere seines Vaters auch für ihn nicht so krass bergauf gegangen wäre.
Ah, echt?
Das ist schon ein großes Vorbild für ihn. Also vielleicht hätten wir diesen Entertainer Robbie Williams heute nicht, wenn sein Vater nicht auf den Bühnen gestanden wäre.
Ja.
Weil wenn Robbie Schulferien hat, dann besucht er seinen Vater nämlich und geht mit ihm tatsächlich auf Tour, sieht ihn jeden Abend, wie er irgendwie Leute zum Lachen bringt und auch seine Musik spielt und Leute damit unterhält. Manchmal darf er sogar selber mit auf die Bühne. Er ist nämlich von Geburt an schon so eine kleine Rampensau. Das wirklich, finde ich, das kann man sich sehr gut vorstellen.
Ja.
Er singt und tanzt und kann Margaret Thatcher ziemlich gut imitieren, was natürlich wahrscheinlich ultra witzig ist, wenn du so einen kleinen, keine Ahnung, 5-6-Jährigen da hast, der dann plötzlich die große Politikerin nachahmt.
Ja.
Und natürlich ist es für ihn auch toll, ja. Von da an weiß er, hey, das will ich auch mal als Job machen. Einfach Leute unterhalten und zum Lachen bringen. In den 80ern, als Robbie Teenie ist, erzählt er allen, die es hören wollen oder auch nicht hören wollen, dass er mal berühmt werden wird. Aber sein Plan ist gar nicht mit Singen, sondern mit Schauspielern.
Ah, krass. Ja gut, ich meine, er hat die Margaret Thatcher-Parodie genau. Wahrscheinlich in- und auswendig gekonnt und hat gemerkt, er kann das ganz gut, ne?
So ja, ich glaube auch. Er geht also erstmal so in seinen Kinder- und Jugendjahren in sämtliche Amateurtheatergruppen, die es so in der Gegend gibt. Und das auch gar nicht so unerfolgreich. Was ganz gelegen kommt, weil in der Schule wiederum ist er wirklich nicht so erfolgreich. Er hat tatsächlich katastrophale Noten. Er hat auch wenig FreundInnen. Er ist so Typ Einzelgänger. Aber irgendwann ist Robbie sich selber nicht mehr so sicher. Ist es jetzt das Theater oder will ich vielleicht doch lieber, sagen wir mal, Fernsehmoderator werden? Egal was, denkt er sich aber irgendwann. Hauptsache, er wird berühmt. Denn berühmt sein ist für ihn das Ticket raus aus der Armut. Also es ist das Motiv, was wir auch schon hier bei Verdammt Berühmt ganz oft hatten. Ne?
Ja.
Bei Jay-Z war das zum Beispiel so, Rap ist das Ticket raus aus dem Drogendealen und auch aus der Armut. Das ist ja wirklich bei vielen so ein Exit-Strategie.
Mhm, das stimmt.
Robbie will berühmt werden, nur wie er da hinkommt, das weiß er noch nicht so genau.
Mhm.
Aber er hat großes Glück, er hat nämlich die tollste Mutter der Welt, er hat Jan und die unterstützt ihn extrem. Und sie hat 1990 einen Moment, der Robbie Williams' Leben verändern wird. Sie hört nämlich im Radio einen Aufruf von so einem Casting-Agenten aus Manchester. Der sucht Sänger und Tänzer für eine Boyband. Also so ein bisschen nach dem Vorbild von New Kids on the Block. Also das war so damals ja, ne, die größte, einflussreichste, coolste Boyband der Welt, kann man sagen.
Mhm.
Step by Step kannst du ihn an. Ich möchte nicht mehr singen in diesem Podcast. Ich habe gehört, Leute lieben es, wenn du singst.
Stimmt. Step by Step ist der einzige Song, an den ich mich allerdings erinnere, weil ich glaube, ich war ein bisschen zu jung dafür, ne? Step by Step.
Ja.
Oh, baby.
Oh, sehr gut.
Er ist ein guter Song.
Ja, und apropos Step by Step, Achtung, Schweineüberleitung. Jetzt folgt der wichtigste Step in Robbie Williams' Karriere. Seine Mutter drängt ihn nämlich dazu, sich auf diese Boyband-Anzeige zu bewerben. Und genau das tut er. Frühling 1990. Robbie ist gerade 16 geworden und er schlängelt sich durch eine Straße in Manchester. Er steckt seine Hände so in die Taschen seines Hoodies, so ein orangefarbener, dicker Pullover, und er ballt sie in den Taschen zu Fäusten, weil er ist so ein bisschen genervt von seiner Mutter. Ja, musst du wirklich auf meiner Straßenseite laufen? Das ist mega peinlich.
Oh.
Ich kann so hart. Ja, wir kriegen das. Okay. Meine Mutter hat immer gesagt, das kriegst du alles wieder zurück und ja, we will see.
Oh oh.
Aber so ähnlich ging's Robbie Williams in diesem Moment. Er hat alles gemacht, um cool auszusehen. Er trägt die coolsten Sneaker. Er trägt eben seinen orangenen Lieblingspulli. Er hat 90er-Jahre-mäßig gestylte Haare.
Mm.
Und das ist natürlich, da passt jetzt diese krass peinliche Mutter hier nicht ins Bild. Und dann hört er seine Mutter. Ah, hier muss es sein. Er guckt hoch, sieht das Büro vom Casting-Agenten Nigel Martin Smith. Vor diesem Haus sieht Robbie einen anderen Typen in seinem Alter stehen. Auch der verdreht so seine Augen. Oh, Mama, musst du jetzt mit reinkommen? Ja, Mark, muss ich, sagt Frau Owen. Vielleicht klingelt hier schon eine Glocke.
Ja.
Und das ist für Robbie dann so ein Moment, okay, jetzt kann er sich entspannen, ja? Also zum Glück sind alle Mütter irgendwie so ein bisschen peinlich, wenn man 16 ist.
Und auch die Mütter können sich ein bisschen entspannen, oder? Die denken sich dann wahrscheinlich auch, oh, nicht nur mein Kind ist so.
Ja, ja, genau. Wir sind jetzt im Büro von Nigel Martin Smith. Robbie kippelt so mit dem Stuhl nach hinten, presst die Lippen zusammen. Vor ihm sitzt dieser Nigel mit seinen blonden, kurzen Haaren, hat so einen Ziegenbart. Ja, wir sind Anfang der 90er, war damals cool.
Mhm.
Eine Goldkette um. Und dieser Mann hat ein Pokerface auf, das du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Komplett versteinert. Robbie kann es total verstehen. Die Gesangseinlage, die er gerade geboten hat, die war auch nicht besonders, naja, gut.
Oh.
Die war tatsächlich Schrott.
Oh no.
Und Nigel scheint das irgendwie gecheckt zu haben, dass Robbie im Lebenslauf mit der Beschreibung seiner Fähigkeiten, naja, vielleicht so ein bisschen malerisch war.
Weißt du, das ist halt bei anderen, so bei Otto-NormalverbraucherInnen, ja, ich gender das,
ja.
Ist das halt irgendwie so die Excel-Tabelle oder so, wo man dann so sagt, ja, ja, ich kann auf jeden Fall Excel.
Ja, stimmt.
Und das fällt dann aber nicht so doll auf, weil,
nee, man kann
keine
Microsoft
Ahnung.
Office, MS Office.
Ja, genau. Aber wenn du halt, ja, zu einem Casting gehst, wo du singen musst und dann gesagt hast, du, ich habe eine Glockenstimme, das fällt auf.
Ja, also hätte man mitdenken müssen. Aber lieber zu hoch stapeln als zu tief. Das finde ich ja auch eigentlich immer ganz gut.
Das stimmt.
Robbie kaut so nervös auf seinen Fingernägeln rum, weil er weiß schon, okay, mit dem Gesang hat er diesen Nigel jetzt nicht so richtig gelockt. Irgendwas muss er noch machen. Aber was? Also wie macht er sich hier besonders? Er will einfach in diese verdammte Boyband.
Jetzt sag mir bitte nicht, dass er irgendwie seinen Allerwertesten zeigt oder so.
Oh, das wäre Robbie Williams mäßig. Du kennst ihn doch besser, als ich dachte.
Ja. Full Disclosure.
Es wird nicht ganz so unangenehm. Wart mal ab.
Okay, okay.
Also, er ist noch so ein bisschen Gedanken verloren, Robbie, weil er weiß, irgendwas muss er jetzt noch bieten. Er steht aber schon auf und geht in Richtung der Tür seiner Mutter hinterher und denkt sich die ganze Zeit, nur Mann, ich muss mir jetzt noch was einfallen lassen. Scheiße. Und dann hat er's. Er dreht sich langsam um Richtung Nigel, starrt ihm direkt ins Gesicht und zwinkert ihm einfach so charmant zu. Ging. Und dann sieht Robbie auch ganz leicht, dass sich ein bisschen was in Nigels Gesicht rührt. Ob das ein Lächeln ist oder ein Zwinkern, irgendwie sowas in der Richtung.
Manchmal kann es so simpel sein, ne?
Na?
Also einfach mal ein kleines Zwinkern und ein verschmitztes Lächeln. Allerdings auch da muss man dann natürlich das dementsprechende Charisma haben. Also ich bin unsicher, wann ich eigentlich jemals jemandem zuzwinker. Nie.
Ja, manchmal habe ich so Übersprungshandlungen, wo ich solche Sachen mache. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch und danach wurde ich so, also das war in der Zuschauerredaktion von einem größeren Fernsehsender und danach wurde ich noch durch die Redaktion geführt, damit mich alle einmal kennenlernen. Als neue Praktikantin. Ich war damals
oh mein Gott.
16
oh
oder 17. Gott. Und dann dachte ich, jetzt bin ich mal richtig charmant. Und da war da so ein älterer Kollege und der saß so ein bisschen weiter weg. Und ich wollte halt frech, charmant und sympathisch sein. Und
Ich rupf mir hier fast die Wimpern
ja,
raus.
Ich
liebe das jetzt
mich
schon,
so.
Wo es hingeht.
Und dann habe ich so gewunken, so hallo, ich bin die Anna. Und dann habe ich gesagt, ach weißt du was, ich gebe dir jetzt einfach mal die Flosse. Und dann war der, glaube ich, auch ein bisschen verwirrt, warum eine 17-Jährige jetzt einfach komische Sachen sagt wie, komm, ich reich dir mal die Flosse. Und wahrscheinlich war meine Hand, war die Flosse richtig schweißig.
Oh Mann. Okay, aber krass, also der Robbie hat ihn da jetzt mitbekommen. Also mit seinem Augenzwinkern und Lächeln ist der Casting-Chef so, aha, der hat dann direkt erkannt wahrscheinlich, da ist irgendwie das gewisse Etwas.
Da ist was, da schlummert was in dem Jungen, muss dieser Nigel gedacht haben. Und jetzt spulen wir mal ein paar Wochen vor, nämlich zum 21. Mai 1990. Es ist vormittags, so zwischen 11 und 12 Uhr. Robbie geht die Stufen einer Kellertreppe runter. Schon wieder kaut er nervös an seinen Nägeln. Und unten angekommen, öffnet er die Tür. Der Club La Cage erstreckt sich vor ihm. Der ist so ein bisschen ranzig im Tageslicht. Robbie hat es aber tatsächlich geschafft in die letzte Runde des Castings.
Wow, okay.
Das Zwinkern hat anscheinend schon irgendwie kleine Wunder bewirkt.
Ja. Yeah.
Und trotzdem hat Robbie Williams hier die Hosen gestrichen voll. Sein Blick schweift nämlich durch den Raum. In der einen Ecke steht ein Typ mit Brille und Aktentasche und Gelfrisur und wirklich so mega uncoolen Converse-Turnschuhen. Er kommt auf Robbie zu und stellt sich vor, sagt, hi, ich bin Gary. Mhm. Robbies Blick schweift weiter. Das ist dieser Mark, ne, vom ersten Castingtag, der auch so vor der Tür stand. Der hört irgendwie auch nie auf zu lächeln. Das ist seltsam. Dann ist Jason da, der winkt ihm zu. Das ist so ein Tänzer, den kennt er aus dem Fernsehen. Noch ein Kopfnicken von einem Typen, der heißt Howard. So ein DJ, Model, Tänzer, alles zusammen Typ.
Mhm.
Und noch irgendein Fuzzi, der mit seinem fetten schwarzen Kajal wie so eine billige Robert Smith von The Cure Kopie irgendwie rüberkommt. Und Robbie ist nur so, okay, fuck, das sind meine Konkurrenten. Das könnte hart werden, weil die sind nämlich alle deutlich älter als ich.
Mhm.
Da ruft ihm dieser Casting-Typ, dieser Nigel zu. Hey, zeig du uns mal, was du kannst. Robbie schluckt. Er geht so zum Kassettenrekorder. Wir sind ja noch in den 90ern, ne? Kassettenrekorder war damals cool.
Ja.
Er geht zum Kassettenrekorder. Alles ist irgendwie unangenehm und doch noch ganz schön peinlich vor diesen ganzen großen Jungs, ne? Der 16-jährige kleine Robbie soll jetzt hier, keine Ahnung, zu schnulziger Popmusik tanzen. Puh, dieser Nigel ist auch nicht gerade hilfreich. Allein seine Gegenwart ist irgendwie unangenehm. Robbie steckt sein Tape in den Kassettenrekorder. Er hat einen Song dabei von so einem australischen Synthie-Schnulzensänger namens Jason Donovan. Er schluckt noch einmal und dann drückt er auf Play. Und wir auf Vorspulen. 4 Wochen später, Juni 1990 nämlich, wir sind wieder in Stoke-on-Trent auf der Straße. Eine Autofahrerin guckt verwirrt durch die Windschutzscheibe, wo dieses komische Gebrüll plötzlich herkommt. Eine andere alte Dame schlurft kopfschüttelnd den Bürgersteig entlang. Ein Passant bleibt stehen, starrt zum Fenster hoch, aus dem sich gerade ein junger Mann rauslehnt und brüllt:
Ich werde jetzt berühmt! Hörst du mich, Stoke? Ich werde berühmt!
Oh, warum erinnert mich das an Titanic?
Warum erinnert mich das an Dschungelcamp?
Ah. Stimmt. Okay, also das war hoffentlich, wahrscheinlich Robbie Williams und wir können also davon ausgehen, dass er es geschafft hat.
So ist es. Das ist geil. In sehr kurz die Gründungsgeschichte von Take That. Jetzt hat sich die Band geformt: Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen, Jason Orange und Howard Donald. Und kurz nach der Gründung 1990 geht's einfach krass ab. Innerhalb von nur 2 Jahren erfasst die ganze Welt das Take That-Fieber. Auf ihrem Zenit Mitte der 90er sind sie die erfolgreichste britische Band nach den Beatles. Später werden sie nur noch von One Direction eingeholt. Und bis heute haben sie 45 Millionen Platten und 20 Millionen Konzerttickets verkauft.
Boah, das ist wirklich eine Hausnummer.
Ja, aber am allerkrassesten sind die Fans, die ihnen überall hinfolgen und so eine Obsession zeigen, die man vorher noch nicht in dem Ausmaß gekannt hat. 1992, 93 und 94 ist noch heile Welt bei Take That, nach außen hin zumindest. Innen aber sieht schon nach sehr, sehr kurzer Zeit echt anders aus. Der Bandalltag, der ist extrem. Klar, es wird jeden Tag entweder geprobt oder Interviews gegeben oder halt aufgenommen, aufgetreten. Ansonsten fahren sie irgendwie durch die Gegend und touren. Also ich kann mir vorstellen, dass man da als Bandmitglied wirklich auf dem Zahnfleisch geht. Dazu noch der krasse Druck, ja?
Ja, boah.
Und Robbie ist ja gerade mal so 17, 18, 19.
Mhm.
Also wirklich jung. Das stelle ich mir auch nicht leicht vor, dann in so einer Welt zu leben und eben mit diesem Druck der Öffentlichkeit und mit dem Druck von Leuten, die mit dir Millionen machen wollen, umzugehen.
Total.
Was ihn aber noch mehr stresst, ist die Hierarchie in der Band. Also nicht alle Mitglieder haben dasselbe Mitspracherecht. Es hat sich schnell rausgestellt, dass Gary Barlow das Zentrum der Band ist, weil er derjenige ist, der fast alle Songs selber schreibt und auch selber komponiert. Und Robbie checkt, dass das von vornherein eigentlich Nigels Plan war, dass Take That eine Band sein soll, die um Gary Barlow herumgestrickt werden soll.
Oh, das ist ja unangenehm.
Ja.
Also wenn das quasi direkt, weißt du, so direkt so startet auch, dass es nicht gleichberechtigt losgeht und sich einer so herauskristallisiert, sondern direkt unangenehm, ja. Das würde auch an meinem Ego kratzen.
Voll. Also Robbie ist irgendwann einfach nur neidisch und das kann man irgendwie auch nachvollziehen, wenn du halt so ein Typ bist, der das Ego Rampensau eher hat. Und er würde so gerne selber auch Songs schreiben und sich künstlerisch irgendwie ausdrücken. Und so bricht tatsächlich so eine krasse Rivalität zwischen Gary und ihm aus, bei der Gary eigentlich immer am längeren Hebel sitzt. Und nicht nur das, ihr Manager Nigel Martin Smith, der spielt nicht nur die beiden, sondern auch alle anderen Mitglieder gerne gegeneinander aus und will sie so klein halten. Nigel sagt zum Beispiel einmal zu Robbie: Ich habe euch zu dem gemacht, was ihr seid und ich kann euch auch wieder runterholen. Es wird nicht so schwierig sein, einen anderen Typen namens Robbie aus Stoke-on-Trent zu finden.
Ich finde das so krass. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie oft solche Sätze fallen, wie oft das auch einfach so das Grundgefüge ist von so Manager, ProduzentInnen, wie auch immer, Label und so in der Musikbranche kommt das schon in meiner Wahrnehmung wirklich sehr oft vor, dass da so eine Art, ja, so Schuld auch so eingeredet wird. So dieses, ich hab dich groß gemacht und ich kann dich wieder klein machen.
Ja.
Also das wäre so schlimm für mich. Also ich kann mit sowas gar nicht.
Ja, voll.
Also
ist krasser Psychoterror. Aber wenn du gleichzeitig weißt, du hängst von dieser Person ab oder das, was du, was dein größtes Ziel in deinem Leben ist, hängt von dieser Person ab, vermeintlich.
Ja.
Dann spielt man das Spiel vielleicht echt länger mit, als man es ertragen kann.
Ja, und dann bist du halt irgendwie gerade mal, keine Ahnung, 19 Jahre alt.
Aber eigentlich musst du, wenn du ein guter Manager bist, auch verstehen, dass die Dynamik in der Band sich so massiv verschlechtert, wenn du so ein Spiel mit allen spielst. Mhm. Deswegen, so gut kann dieser Nigel nicht gewesen sein in seinem Job.
Ja, das stimmt.
Ja, wir haben es jetzt schon gesagt, ne? Es ist krass, in so jungen Jahren. Das macht was mit jemandem wie Robbie. Er möchte ja wirklich einfach nur berühmt werden. Und seine größte Angst ist es eben, zurück in die Armut zu rutschen.
Mhm.
Also schluckt Robbie Williams brav alles runter und weil er immer so ein Einzelgänger-Typ schon war und weiterhin ist, findet er auch innerhalb der Band keinen Halt. Der ganze Frust lässt ihn tatsächlich immer häufiger zum Alkohol greifen. Als er 19 Jahre alt ist, ist es nicht ungewöhnlich, dass er in der Nacht vor einer Probe eine ganze Flasche Wodka alleine platt macht. Und kurze Zeit später folgt auch Kokain.
Uiuiuiui.
Es ist Juni 1995. Robbie ist 21 Jahre alt und mit zwei Champagnerflaschen in den Händen steigt Robbie aus einem schwarzen Rolls-Royce, betritt den matschigen Rasen des Glastonbury Festivals in Großbritannien.
Da waren wir schon mit Adele.
Ich glaube, für Briten ist das echt so, es gibt nichts Vergleichbares, glaube ich, in Deutschland. Es ist einfach so das Highlight, es ist das, wo du sein musst, wenn du es als Künstler schaffen willst oder schon geschafft hast. Also
okay, also wir sind auf dem Glastonbury.
Genau, Robbie Williams ist hier, er ruft auch, hey, ich bin da, ich bin angekommen, ich bin abgehauen, sie haben mich rausgelassen. Er macht so eine richtige Show draus.
Okay.
Man kann auch sagen, ja, Robbie Williams ist halt schon gut dabei. Er hat sich ein bisschen angezündet im Auto.
Mm.
Er möchte sich an diesem Wochenende auch einfach mal gehen lassen. Ja, in den letzten 5 Jahren ist er als Mitglied der erfolgreichen Boyband jeden Tag am Arbeiten gewesen. Er kam da fast nicht raus. Da war eigentlich nie Platz für Mega-Party machen und mal eben auf ein Festival fahren und Spaß haben. Er will aber auch ein bisschen mit den großen Musikern abhängen, vielleicht mit Oasis chillen oder The Prodigy.
Mhm.
Insgeheim nämlich findet er die eigentlich cooler als so Boyband-Typen. Aber gleichzeitig ist Robbie natürlich total anders als so Gallaghers oder sowas, diese typischen Britpop-Typen. Er hat halt durch Take That schon so ein Teenie-Boy-Image. Er sieht halt schon eher glatt gebügelt aus, wenn er mit Take That unterwegs ist. Aber hier auf dem Glastonbury Festival versucht er jetzt, sich so ein bisschen anzupassen. Ja, er will so ein bisschen mehr anecken. Er hat sich die Haare also wasserstoffblond gebleicht, hat peinlicherweise einen seiner Vorderzähne mit Farbe schwarz gemacht. Und er trägt einfach eine rote Adidas-Trainingsjacke anstatt, ja, so muskelbetonte, enge Shirts.
Er hat jetzt einen neuen Look. Und jetzt könnte man natürlich denken, wenn er so aussieht, ganz anders, dann ja, spricht ihn niemand an und er kann da auch so inkognito ein bisschen seine private Zeit genießen, oder?
Ja, also ich frage mich genau, wie seine Rechnung war, weil er will inkognito oder sich des Looks oder sich irgendwie angepasst dort zeigen. Gleichzeitig fährt er mit dem Rolls-Royce vor und ruft, ich bin da, Leute. Also ganz unerkannt kommt er dann nicht davon. Er bahnt sich so den Weg durch die Menge und er spürt natürlich schon, okay, alle schauen ihm irgendwie hinterher. Er hört auch, dass die Leute ihre Kommentare haben und schon so, ja, Boyband-Beleidigungen flüstern. Kamerateams möchten dann auch Interviews. Also es ist schon dementsprechend absurd, dass so ein Boyband-Typ jetzt auf so einem Indie-Festival irgendwie abhängt.
Mhm.
Die Stimmung ist so, ich würde mal sagen 50-50. Also die eine Hälfte der Leute, die amüsiert sich über ihn. Ja, da ist so ein angetrunkener Robbie Williams, der so ein bisschen rumtorkelt in einem komplett absurden Look. Das ist schon irgendwie unterhaltend. Für viele andere aber ist es auch echt skandalös. Also so ein Boyband-Popstar hier zu sehen, das kann der sich doch nicht erlauben. Ja, das ist doch eigentlich ein cleaner Typ. Der kann doch nicht hier so Fehltritte sich erlauben. Und das sagen ihm die Leute auch. Also sucht Robbie Williams schnell Zuflucht im Backstage-Bereich. Aber auch hier konsumiert Robbie Williams weiter und nicht nur Alkohol, sondern auch Kokain. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Robbie Williams Kokain nimmt. Ja, er hat schon seit der allerersten Arena-Tour von Take That damit zu tun. Normalerweise wird sowas dann von dem PR-Team der Band aus der Presse gehalten. Aber das sind ja genau die Leute, vor denen sich Robbie Williams weggeschlichen hat, um hier zum Glastonbury Festival zu kommen. Und backstage tummeln sich eben auch ein paar JournalistInnen, denen er jetzt mehr oder weniger ausgeliefert ist. Dieser Ausflug zum Glastonbury Festival verändert etwas Grundlegendes in Robbies Leben. Robbie Williams bezeichnet es selber als Start of his new life im Nachhinein. Sein betrunkenes Auftreten, das verursacht Probleme mit seinem Manager und seinen Bandkollegen, als er danach bei den Proben erscheint. Und nur 3 Wochen später gibt Take That bekannt, dass sie als 4-köpfige Band weitermachen werden, also ohne Robbie.
Ah krass, so schnell ging das dann doch.
Ja, es heißt erstmal, er habe die Band verlassen. Und ehrlich gesagt, in vielerlei Hinsicht ist es auch genau das, was er ja wollte. Er hat es ja gehasst, nur dieser Robbie von Take That zu sein. In den letzten 5 Jahren war es für ihn echt über weite Strecken einfach nur unangenehm. Und für ihn war dieser Robbie ja auch nur eine Rolle, die er gespielt hat. Was er schon auch gut gemacht hat, weil er weiß ja, wie man eine Show abliefert. Aber eigentlich möchte er seine eigene Musik machen. Das Problem ist nur, seit er 16 ist, ist er eben Teil von Take That und tut, was man ihm sagt. Und deswegen hat er eigentlich gar keine Ahnung, wie der echte Robbie überhaupt ist und welche Musik er machen möchte.
Aber dann hat er doch genau jetzt eigentlich die beste Möglichkeit, das einmal rauszufinden, oder?
Genau das. Nur muss es irgendwie schnell gehen. Er ist nämlich derzeit mit 500.000 Pfund verschuldet, dank der vielen Bußgelder, Anwaltskosten, die entstanden sind, weil er Take That eben trotz des laufenden Vertrags verlassen hat. Robbie muss also möglichst schnell seine Solo-Karriere in die Gänge bringen, wenn er keine Probleme mit dem Gerichtsvollzieher bekommen will. Aber jetzt jemanden zu finden, den er überzeugen kann, ihn in seinem derzeitigen Zustand eine Chance zu geben, das wird gar nicht so leicht. Es ist Sommer 1996, ein Jahr, nachdem Robbie Take That verlassen hat. Er hat die letzten Monate mit Freunden verbracht, die er selbst seine, in Anführungszeichen, Drogenbuddies nennt.
Mhm.
Ja, jetzt nicht der beste Einfluss, würde ich sagen.
Mhm.
Aber immerhin hat es irgendwie auch geschafft, ein Demo-Tape zusammenzustellen. Robbie hat zu der Zeit eine Wohnung im Londoner Stadtteil Maida Vale. Das ist eigentlich ein Stadtteil, in dem eher wohlhabende Leute leben. Aber bei Robbie Williams zu Hause ist es irgendwie weniger schick. Seine Bude ist im Keller, es riecht nach Rauch, überall liegen irgendwie Klamotten und Müll rum. Und die beiden Produzenten David Endhoven und Tim Clark von IE Music Management sitzen auf Robbies Sofa. Sie hören sich das Demo zum ersten Mal an. Bei ihrem ersten Treffen mit Robbie hatten die beiden ihr Interesse bekundet, ihn unter Vertrag zu nehmen. Aber jetzt sind sie nicht besonders beeindruckt von dem, was sie zu hören bekommen.
Ja, war dann irgendwie vielleicht doch die Quali so ein bisschen, ich sag jetzt mal, verdrogt,
ja, genau,
die
genau.
Er da irgendwie aufgenommen hat. Weißt du, es ist ja auch total oft so, dass man dann so denkt, so, ey, das klingt genial.
Das
keine
man
Ahnung, wenn man
wird.
Auch nur betrunken ist oder so, ja.
Robbie merkt auf jeden Fall, dass das Tape nicht so gut ankommt, also stoppt er es lieber und fragt stattdessen, ob er eines seiner Gedichte vorlesen kann.
Och.
Aber tatsächlich trägt Robbie Williams jetzt ein Gedicht vor und es heißt Hello, Sir.
Das möchte ich aber bitte mit diesem britischen Akzent, diesem Hello, Sir.
Hello, Sir. Ich habe nur den Titel. Thematisch kann ich es dir aber kurz noch näher bringen. Es ist ein Gedicht, das sich an seinen ehemaligen Lehrer richtet, der ihm damals gesagt hat, er würde es nie zu etwas bringen. Das heißt, es hat schon einen persönlichen Bezug. Mhm. Es erzählt etwas, was Robbie wahrscheinlich verärgert hat und ihn irgendwie geprägt hat. Und ja, wir sehen ein, dass es eine etwas absurde Situation ist, dass er hier eigentlich gerade zwei Typen sitzen hat, die ihn wegen seiner Musik unter Vertrag nehmen sollen und jetzt aber hier von ihm ein Gedicht aufgesagt bekommen. Aber es ist jetzt gar nicht so peinlich, wie sich das vielleicht anhört, weil er wohl wirklich wortgewandt ist und gute Zeilen schreibt und er zeigt sich eben von einer anderen Seite. Er zeigt einen anderen Robbie. Er ist nicht nur dieser funny Entertainer, der irgendwie auch mal übertrieben ist und über die Stränge schlägt. Er hat eine wirklich aufrichtige, emotionale Seite.
Siehste, harte Schale.
Ja.
Ja.
Weicher
Ganz
Kern.
Ganz weicher, weicher, poetischer Kern.
Tatsächlich ist dieser David Endhoven, der da sitzt, doch irgendwie beeindruckt von Robbie Williams. Er findet ihn interessant und das ist ja wirklich mal gut.
Hm.
Was man dabei wissen muss, ist, dass die beiden eine ähnliche Geschichte haben, denn auch David hatte eine vielversprechende Karriere in der Musikindustrie, die in den späten 70ern durch Drogenkonsum und Alkohol entgleist ist. David hat es aber jetzt geschafft, sein Leben umzukrempeln und so ein neues Kapitel zu beginnen. Das ist es, wonach auch Robbie Williams sich hier sehnt. Also, David, der sagt, geiles Gedicht, Robbie. Ihm gefällt es tatsächlich, er ist gerührt und er merkt, dass in Robbie ein Talent stecken könnte, das man unter seiner Alkohol- und Drogensucht hervorholen muss. Und David möchte ihm dabei helfen. Robbie hat also auf jeden Fall Talent beim Gedichteschreiben, aber Songs schreiben, das hat er bisher noch nicht wirklich gemacht. Also macht sich David Endhoven auf die Suche nach einem geeigneten Partner, der Robbies Worte in Songs verwandeln kann. David unterstützt ihn generell aber auch, wo er kann. Der Plan ist, Robbie Williams soll mit jemandem zusammenarbeiten, der ihn wirklich versteht. Der so die Kunst, die in seinem Kopf doch existiert, das hat er ja bewiesen durch sein Gedicht, dass jemand da ist, der diese Kunst mit Musik zum Leben erwecken kann.
Der die sozusagen übersetzt, ne?
Ja.
Also so quasi vom Gedicht. Ja, ja, das ist schon wichtig.
Genau. Auf der Liste möglicher Songwriter, die David dann mitbringt, stehen so ein Dutzend Namen, von denen Robbie gar keinen einzigen kennt. Also macht er einfach so mit dem Finger die Liste rauf und runter und zeigt, pop, genau in die Mitte. Das ist er, sagt er. Den nehmen wir. Der Typ heißt Guy Chambers. Das ist also der Songwriter, der jetzt die Aufgabe hat, das zu tun, was bisher noch niemandem gelungen ist, nämlich den echten Robbie Williams zu finden. Es ist der 9. Januar 1997. Robbie betritt mit einem Lied auf den Lippen das Schlafzimmer von Guy Chambers. Klingt jetzt ein bisschen weird, Jasmin, ne? Schlafzimmer, ja, und so.
Ja, und auch so, was für ein Lied singt er? Was für ein Lied ist
ihm das? Ist das Einzige, was dich interessiert. Welches Lied singt er? Ich bin total abgelenkt, ja, von, wieso ist er im Schlafzimmer von Guy Chambers? Also,
auch wieder wahr.
So, ich dachte, die machen hier ernstzunehmende Musik, aber irgendwie passiert ja alles zwischen Bett, Schrank und Nachttisch.
Echt?
Aha. Es ist jetzt tatsächlich so, dass dieser Guy sich ein Studio gebaut hat in seine Privatwohnung. Und das klingt jetzt komisch, aber es ist wirklich ein gutes Studio. Also er hat da perfektes Equipment drin und so weiter. Seine Musikkarriere, by the way, ist auch wirklich seriös. Also im Zimmer gibt es dafür auch ganz viele Beweise. Da hängen Plakate aus den Zeiten, wo Guy Chambers mit Bands wie The Waterboys und World Party auf Tour war. Das sind jetzt zugegeben nicht Bands, die zu meiner Zeit groß waren, aber zu Guys Zeit halt, waren das durchaus ernstzunehmende, erfolgreiche Bands. Dann stehen lauter Instrumente da, mit denen er Songs eingespielt hat. Er hat nämlich auch eine eigene Band. Ja, und vieles davon würde viel beeindruckender aussehen, wenn eben nicht alles in dieser winzigen Wohnung untergebracht wäre. Aber auch Guy Chambers hat eben in letzter Zeit zu kämpfen gehabt. Und das Projekt mit Robbie ist nicht nur Robbies vielleicht letzte Chance, sondern es ist auch für Guy Chambers die wirklich wahrscheinlich letzte Chance, im Musikbusiness noch einmal Fuß zu fassen.
Krass, also hängt da für beide sehr, sehr viel dran.
Ja, total. Hier sind so zwei, die sich nochmal beweisen müssen, ne? Es ist der zweite Tag ihrer Songwriting-Session und heute schwirrt irgendwie so eine Songzeile in Robbies Kopf herum. Und ich zitiere jetzt mal kurz, mal gucken, ob du als Nicht-Robbie-Williams-Fan drauf kommst. I sit awake, does an angel contemplate my fate?
Ja, I sit awake, does an angel contemplate my fate? Das ist schon ein kleiner Poet, der Robbie, das stimmt schon.
Man kennt ja dieses Lied vor allem von Mitgrölen und da kommt das ja gar nicht so deep an, wie es wirklich tatsächlich ist.
Das ist deep.
Das ist deep.
Ich find's richtig gut.
Ja, Robbie hat also diese Zeilen irgendwie auf den Lippen und Guy Chambers setzt sich jetzt vors Klavier und beginnt einfach so lose ein paar Akkorde dazu zu spielen. Und plötzlich legt sich ein Schalter um. Robbie schreibt einfach weiter. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. And when love is dead. So geht das ja dann weiter. Und nach einer Stunde haben sie den Song fertig. Und natürlich ist es der weltbekannte Hit Angels.
Okay, die erste Überraschung von dieser Staffel ist schon mal, dass ich auf seine Lyrics, also auf Robbie Williams Lyrics, ja, das erste Mal richtig höre und feststelle, das ist gute Lyrik.
Ja, ich war selber überrascht. Also ich habe die Songs ja schon abgefeiert, ohne auf die Lyrics zu achten.
Der muss nicht immer seinen Hintern zeigen. Der kann einfach mal...
Ja.
Das ist interessant. Okay.
Also ich muss mich jetzt outen als wirklich so ein richtiger Normalo.
Ja?
Also ich habe die letzten 10 Jahre sehr nah an der Festwiese vom Oktoberfest gewohnt.
Oh.
Und das war von diesen 14 Tagen oder was, wie die Wiesen läuft, 13,9 Tage schlimm.
Mhm.
Bis zu der letzten Stunde des Oktoberfestes, weil es ist in allen Festzelten auf dem Oktoberfest eine Regel, eine ungeschriebene, dass der letzte Song immer Robbie Williams' Angels ist.
Echt?
Ja, genau. Und die Wiesn, die schließt ja pünktlich um 22 Uhr dann am letzten Festtag. Und das heißt, in allen Zelten gleichzeitig wird dieser Song am Ende gespielt. Und alle auf diesem verdammten Oktoberfest, keine Ahnung, wie viele Leute da gleichzeitig dann sind am letzten Tag, singen das mit und das schallte einfach in meine Wohnung rein. Und es war für mich einer der schönsten Momente des Jahres. Ich habe mich ins Fenster gestellt und hatte Gänsehaut, weil das einfach so geil ist, aus diesen Zelten alle so. And through it. Ha! Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Es ist einfach, also das ist ein Moment des Zusammenhalts. Da kommt einfach so eine... Weiß ich nicht, so eine Fanmeilen-Anna in mir raus oder so. Es gefällt mir. Das finde ich einfach schön.
Ich finde das wahnsinnig schön für dich. Es ist wirklich.
Aber ich bin schockiert.
Ich hatte gerade den Mund offen. Also ich würde lieber einmal komplett Ganzkörperentwachsung machen, als das mitzuerleben.
Ach, schade.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da für dich, ich meine das auch ernst, einen schönen Moment hattest.
Danke. Danke.
Okay. Aber lass uns mal nochmal zurück bitte da zu dem Entstehungsmoment.
Ja,
also
ja,
die
ja,
schreiben
genau
diesen Song da, ja?
Genau, kommen wir zurück zur Angels Geburtsstunde. Dieser Song ist also gerade fertig und Robbie hat das Demo endlich da. 18 Monate, mehr oder weniger, hat er jetzt danach gesucht. Und hier ist der Beweis, dass er so viel mehr sein kann als nur dieser Take That Mädchenschwarm. Er weiß, dass Angels ein Hit ist.
Mhm.
Wenn Angels der Erfolg werden soll, von dem er weiß, dass er ihn haben kann, muss er dafür aber auch alles geben. Und er muss sich verletzlich machen, den Leuten also den echten Robbie zeigen, nicht nur diesen Boyband-Typen. Und klar, irgendwie macht ihm das auch Angst, das kann ich auch verstehen. Seine Zeit bei Take That hat ihn ja auch gelehrt, dass er darauf vorbereitet sein muss, von tausenden Menschen beobachtet, beurteilt zu werden. Und das allein ist schon scheiße, aber vielleicht auch noch erträglich, wenn man nur eine Kunstfigur ist und eben nicht so sein wahres Ich nach draußen hält. Robbie Williams steht also unter Druck und wenn Robbie überfordert ist, gibt es leider nur eine Art und Weise, wie er darauf reagiert. Es ist Mai 1997. Wir befinden uns in den Maison Rouge Studios im Südwesten von London. Robbie trinkt einen großen Schluck aus der Rotweinflasche und lallt so ins Mikrofon. Guy Chambers sitzt hinter dem Mischpult, schaut verzweifelt zu. Als die Angels im Januar geschrieben haben, war Robbie in Top-Verfassung. Der Song war in einer Stunde fertig. Und überhaupt, um Robbies gesamtes erstes Album, Live Through a Lens, zu schreiben, haben sie nur 12 Tage gebraucht.
Krass. Okay, ja. Wow.
Jetzt ist es nur 4 oder 5 Monate später und in einer Woche muss das fertige Album bei der Plattenfirma eingereicht werden. Es ist absolutes Chaos. Also gut, sagt Guy über die Kopfhörer, lass uns mal eine Pause machen, okay? Richtig betrunken und auch frustriert stolpert Robbie aus der Gesangskabine. Ja, er fragt sich selber, was er hier eigentlich gerade macht. Er ist völlig besoffen, man muss es sagen, wie es ist. Und alles, was er tut, klingt nicht so richtig, wie er sich das wünscht. Er merkt sofort, irgendwie braucht er hier Rat. Und er hat auch schon eine Idee, von wem dieser Rat kommen könnte. Denn praktischerweise hat er heute eh eine Verabredung mit einer besonderen Person. Also verlässt er am Nachmittag so ein bisschen torkelnd das Studio, nimmt ein Taxi zum Haus seines Freundes. Und Jasmin, jetzt darfst du raten, wer dieser Freund ist.
Popstar in London.
Ja, und kleiner Hinweis hatten wir schon hier bei Verdammt Berühmt, der Standard-Cameo.
Nein, es ist doch nicht schon wieder Elton John, oder?
Doch!
Also Elton John hält ja anscheinend alle Strippen in der Hand. Krass! Okay, also Robbie Williams fährt zu Elton John.
Zu Elton John. Robbie ist mit ihm verabredet, weil Elton sich anhören möchte, was Robbie bis jetzt im Studio schon so vollbracht hat und was er für sein Album aufgenommen hat. Elton macht Robbie also die Tür auf und er ist geschockt, als er ihn sieht. Robbie ist, wie gesagt, sehr, sehr betrunken. Er hat Rotweinflecken auf den Klamotten und streckt ihm so das Tape mit den Aufnahmen vom Album entgegen. Und Elton John ist nur so, okay, Robbie, du machst jetzt einen Entzug. Robbie ist so, ja, ich weiß es eh, nächste Woche gehe ich sowieso hin. Robbie hat nämlich tatsächlich schon einen Platz in einer Entzugsklinik. Er weiß, dass er Hilfe braucht. Aber das fängt halt erst in einer Woche an, nämlich genau dann, wenn das Album fertig aufgenommen ist. Aber das lässt Elton John nicht durchgehen. Der sagt nur, okay, du musst jetzt in die Klinik, mein Freund.
Oh, krass. Okay, also dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie schlimm Robbie da auch ausgesehen und gewirkt haben muss. Ne? Also wenn da jemand wirklich sagt, so nein, nein, du musst jetzt in dem Moment.
Ja, und ich weiß nicht super viel über Elton John, aber es ist ja auch bekannt, dass er auch schon ein Suchtproblem hatte. Und wahrscheinlich siehst du das den Leuten dann an. Ne? Du kannst keine Minute mehr warten. Es muss jetzt sein.
Krass.
Robbie weiß auch, dass er recht hat. Also lässt er zu, dass Elton ihn bei sich einquartiert, damit er dann am nächsten Tag in die Klinik gebracht werden kann. Und Robbie denkt sich am nächsten Morgen so, vielleicht komme ich ja doch noch irgendwie davon. Wenn ich mich jetzt einfach mega oft entschuldige, vielleicht lässt er mich dann wieder gehen. Ich kann das Album noch fertig machen und gehe halt dann in die Klinik. Aber als es dann an seiner Tür klopft, kommt nicht nur Elton John rein, den er irgendwie bequatschen und überreden möchte. Nein, es kommt auch dessen Partner, David Furnish, ein Psychiater und ein Arzt rein. Also Robbies Charme hilft ihm da auch nicht mehr weiter. Robbie kommt an diesem Tag in die Entzugsklinik. Und das Einzige, was er denkt, ist, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Am nächsten Tag setzt sich Robbie Williams auf ein Bett und hört die Matratze unter sich knistern. Komisch, die ist irgendwie in so Plastik eingeschweißt. Er schaut durch die Gitterstäbe seines Fensters. Draußen ist eine Backsteinmauer. Robbie ist sich nicht sicher, wie er sich eine Entzugsklinik so vorgestellt hat, aber das hier ist noch viel deprimierender, als er erwartet hätte. Eine Suchtberaterin betritt den Raum. Sie legt ihm einen Block Papier und einen Stift vor die Nase. Schreiben Sie auf, wonach Sie süchtig sind. Robbie ist in dem Moment so eingeschüchtert, dass er nicht aufschreibt, was er jetzt in den letzten Monaten oder Jahren vor allem konsumiert hat, sondern einfach alles, was er jemals genommen hat. Also vom Speed, das er mit 14 mit Schulkameraden genommen hat, bis zum Heroin. Er schreibt einfach alles auf. Alkohol, Gras, Ecstasy, Kokain. Wenn man all das so sieht, ist es schon krass, was da zusammenkommt. Ja, okay, er weiß ja, dass er ein Problem hat. Das jetzt noch so schwarz auf weiß zu bekommen, mein Gott. Außerdem kann er ja eh nicht hierbleiben, weil er ja sein Debütalbum fertigstellen muss. Also bittet er darum, jemanden anrufen zu dürfen. Die eine Person, von der er hofft, dass sie ihm helfen kann. Nämlich seinen Manager David Endhoven. Am Telefon erklärt Robbie alles und David holt ihn wenig später schon ab.
Krass. Also, zieht er das dann nicht durch?
Nee. Kann man sich auch fragen, ist David jetzt ein guter Freund oder will er auch nur Profit? Keine Ahnung.
Mhm.
Aber Robbie fühlt sich dann doch wieder wohl. David strahlt für ihn Ruhe, Trost und auch Sicherheit aus. Und das ist ein neues Gefühl für Robbie. Er kennt das weder von seiner Zeit bei Take That, noch dachte er, dass das jemals im Musikbusiness irgendwie zu finden sein würde. Die beiden fahren zu Davids Wohnung, in der Robbie erstmal bleiben kann. Aber David erklärt ihm schnell, dass er ihm nur unter einer Bedingung helfen wird. Nämlich, er besteht darauf, dass ein Aufenthalt in der Entzugsklinik die einzige Option ist, sobald das Album fertig ist. Robbie stimmt dem Ganzen zu. Ein paar Tage später, als das Album Live Through a Lens dann tatsächlich fertig ist, begibt sich Robbie also in den stationären Entzug. Der Plan ist, dass er sich im Laufe des Sommers so weit erholt, dass er das Album dann promoten kann, wenn es im Herbst rauskommt. Und wenn das soweit ist, muss er voll da sein. Er muss alles rausholen, weil, jetzt kommt noch was, in derselben Woche, in der Robbie den Tiefpunkt erreicht und in der Entzugsklinik ist, veröffentlicht sein ehemaliger Bandkollege, nämlich der Leadsänger von Take That, Gary Barlow, sein Debütalbum.
Oh, das ist ja sein Rivale. Mhm. Also nichts gegen Gary Barlow, aber ich bin jetzt ja gerade auf Robbies Seite.
Oh. Habe ich dich soweit?
Ja, mittlerweile schon.
Aber es kommt noch schlimmer, Jasmin. Mhm. Das Album von Gary Barlow geht auch noch straight auf die 1.
Oh nein.
Es ist ein Montagabend in der Manchester Academy Konzerthalle im Oktober 1997. Robbie wartet hinter der Bühne und draußen hört er, wie die Menge Zugabe ruft. Der heutige Abend ist schon sowas wie ein Heimspiel, weil, obwohl Robbie selbst aus Stoke stammt, war Take That eine Band aus Manchester. Und jetzt ist er eben hier, um die Stadt so für sich zurückzuerobern. Er geht auf die Bühne und das jetzt doch, wie man ihn kennt, irgendwie komplett nackt.
Ja.
Nur mit einer Gitarre vorne rumhängen.
Klasse.
Das ist ja genau mein Ding. Klasse. Na, keine Ahnung, warum er das macht. Also wir sind uns einig, gibt's andere Wege, um aufzufallen.
Hm? Ja.
Aber für Robbie ist es anscheinend in dem Moment das Mittel der Wahl. Er muss jetzt vorstellen, es ist auch nur so ein Monat her ungefähr, dass er aus der Entzugsklinik rausgekommen ist. Er hat da bei dieser Behandlung auch viel Sport gemacht. Wahrscheinlich fühlt er sich gerade echt wohl in seinem Körper, fühlt sich gesund. Und ja, vielleicht ist das ein Teil des Grundes, warum er das hier gerade macht. Er will auf jeden Fall irgendwie Eindruck hinterlassen. Also stellt er sich ans Mikro und sagt:
Hey, ich werde einen Song singen, den ihr vielleicht kennt.
Dann gibt er seinem Kollegen Guy, der ihn jetzt bei den Konzerten eben auch am Klavier begleitet, das Zeichen, das unverwechselbare Intro von Take That's It Back for Good anzustimmen. Und ja, man rechnet damit, das Publikum rastet natürlich komplett aus.
Ja.
Ja, innerhalb von Sekunden hat Robbie alle 1500 Leute, die hier sind, in seiner Hand. Sie singen mit und halten Feuerzeuge in die Höhe. Es ist ein bisschen wie früher. Die Band beginnt so richtig aufzudrehen und der, ja, hier eben nackte Robbie Williams fängt an, den berühmten Refrain von Gary Barlow ins Publikum zu schreien. Die Stimmung ist super, sie ist losgelöst, die Menge fängt an, wild zu tanzen. Und dann zum krönenden Abschluss dreht Robbie sich mit dem Rücken zum Publikum. Und naja, warum er es macht, weiß ich nicht, aber er verbeugt sich, okay, ja. Er zeigt der Menge den nackten Hintern und alles dazwischen.
So, da haben wir es doch.
Er weiß, dass er seine Fans mit einem Moment verabschiedet hat, den sie so schnell nicht vergessen werden. Ja. Und es gibt ihm die Art von Begeisterung, für die er in dieses Geschäft eingestiegen ist. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum Robbie heute alle Register gezogen hat. Denn sein neues Album Live Through a Lens ist nämlich gestern Abend offiziell in die Charts eingestiegen. Und ja, dieses Album, das ihn so viel Kraft gekostet hat, ist nur auf Platz 11.
Nur? Also...
Ja, das ist doch für so einen Robbie Williams katastrophal. Also für jemanden wie Robbie ist es schon schlimm genug, die Nummer 1 zu verpassen, aber die gesamte Top 10 zu verpassen, da kannst du vielleicht das beim nächsten Mal direkt sein lassen, so ungefähr.
Uiui, okay.
Ja, er hat es echt versucht, aber die Leute scheinen nicht so sehr an Robbie, dem Solokünstler, interessiert zu sein. Sie wollen weiterhin den Boyband-Showman sehen. Und wenn das so ist, dann gibt Robbie ihnen halt, was sie wollen. Ein paar Wochen nachdem sein Album rausgekommen ist und, schon in seiner Art gefloppt ist, wird Robbie eingeladen, auf einer Konferenz des britischen Musiklabels EMI aufzutreten.
Oh, das stelle ich mir, das ist bestimmt ein wichtiges Branchen-Event, aber das stelle ich mir unangenehm vor.
Ja, vor allem finde ich, wenn man bedenkt, dass es da schon so Gerüchte gibt, dass sein Label ihn eigentlich fallen lassen will. Also Robbie denkt sich in dem Moment so, vielleicht wollen sie wirklich nur das letzte bisschen aus mir rausholen. Das Publikum besteht auch größtenteils aus so desinteressierten, viel zu coolen Industrietypen und so MusikjournalistInnen. Also ja, so ein bisschen weirde Szene. Live Through a Lens verkauft derzeit einfach nur ein Zehntel dessen, was Gary Barlows Album reinbringt.
Oh, das muss auch wehtun, du.
Mhm, und ob. Und ja, wenn das sein letzter Auftritt sein sollte, ist Robbie fest entschlossen, eine krasse Performance abzuliefern. Also stellt er dem Publikum seinen Lieblingssong des Albums vor, Angels. Der Song, von dem er dachte, er könnte seine Rettung sein. Und genau dieses Gefühl wird ihm auch vom Publikum vermittelt. Das ist nämlich begeistert von diesem Song.
Oh.
Ja, aber es gibt noch ein Problem mit diesem Lied. Und das Problem hat einen Namen, Ray Heffernan.
Das klingt für mich nach einem Charakter aus King of Queens, aus der Serie.
Ja.
Aber ist genau wer? Also ein Produzent, ein Musikmagnat? Ich weiß nicht. Wer ist das?
Ja, ist es schlimmer. Ray Heffernan ist der Mann, der behauptet, einen entscheidenden Teil von Angels geschrieben zu haben. Ja, und wenn das rauskommt, ist Robbies Glaubwürdigkeit als Songwriter, die ihm selber ja so wichtig ist, einfach mal so dahin.
Okay, spannend. Ich dachte, Robbie hat den einfach im Schlafzimmer geschrieben. Wie kommt der jetzt dazu?
Ja, er hatte ihn ja plötzlich auf den Lippen, aber pass auf. Wir gehen nochmal zurück in die Zeit, bevor Robbie sein Debütalbum aufgenommen hat. Wir sind nämlich in Dublin. Es ist die Woche vor Weihnachten im Jahr 1996, also 9 Monate bevor Live Through a Lens erscheint. Und auch vor Robbies Entzug. Der Globe Pub ist voll von Einheimischen, TouristInnen, die Stimmung ist ausgelassen und lustig. Robbie sollte eigentlich bei seiner Familie sein, die hat er nach Irland sogar extra einfliegen lassen, damit sie die Feiertage zusammen verbringen können. Aber nein, stattdessen ist Robbie an diesem Abend allein im Pub, um sich zu betrinken. Und an diesem Abend, in diesem Pub, trifft er Ray Heffernan. Das ist so ein einheimischer Songwriter. Beide haben schon einige Pints intus und unterhalten sich so über Musik. Sie tauschen eigentlich schon seit Stunden Ideen aus und fühlen sich voneinander inspiriert. Also gehen sie irgendwann betrunken zum Haus von Rays Mutter und da auf den Dachboden. Da hat Ray nämlich sein Aufnahmeequipment. Das besteht aus einer Akustikgitarre und einem Diktiergerät. Die beiden, die jammen so bis in die frühen Morgenstunden. Und Ray fängt an, einen Song zu spielen, den er einmal für seine Ex-Freundin geschrieben hat. Sie fangen an, mit anderen Textzeilen und Akkorden rumzuspielen und was dann passiert, da muss man ehrlich sein, das hängt ganz davon ab, wen man fragt. Also es gibt eine Ray-Version und es gibt eine Robbie-Version dieser Geschichte. Ja.
Ups.
Ray sagt nämlich, er habe einige Zeilen für einen Song namens Angels Instead geschrieben.
Ja. Könnte es etwa sein, dass den Robbie Williams, den ich jetzt als großen Lyriker hier irgendwie erkannt habe, dass das gar nicht von ihm ist? Das wäre natürlich schrecklich.
Ja, weiß ich nicht, weil wenn du Robbie fragst, dann behauptet der Refrain I'm Loving Angels Instead stammt doch von ihm. Also, ich weiß nicht, ob wir die Wahrheit jemals erfahren.
Ist ja ungut.
Ja, was aber sicher ist, ist, dass die beiden sehr betrunken waren und zu dem Zeitpunkt entscheiden sie sich, nicht weiter daran zu arbeiten und stattdessen zurück in die Kneipe zu gehen. Etwas mehr als eine Woche später ist Robbie zurück in London und spaziert eben genau mit diesem Lied auf den Lippen bei Guy Chambers rein.
Ah, und das war der Song, den er auf den Lippen hatte.
Das waren genau diese Zeilen, ja. Was dann passiert, das kann man sich jetzt grob denken, ne? Das Album Live Through a Lens, das kommt ja raus, Angels ist eben drauf. Und dieser Ray, der beschwert sich bei Robbie Williams. Er möchte als Songwriter genannt werden, aber diesem Wunsch kommt Robbie Williams nicht nach.
Vielleicht nicht die smarteste Entscheidung, also muss man sagen, weil, naja, also vielleicht kostet ihn das auch einfach zu viel, aber da mal so einen Songwriter mit reinzunehmen, wäre vielleicht schlauer gewesen an Robbys Stelle, ne? Aber hat er nicht eingesehen?
Ja, er hat schon ein Angebot für ihn, so ist nicht. Also er wimmelt ihn nicht einfach so komplett ohne Angebot ab. Ah. Aber du musst dir vorstellen, für Robbie Williams ist es einfach extrem wichtig, dass er so diesen Durchbruch jetzt schafft und eben nicht nur als ein Typ, der einfach nur anderer Leute Lieder singt, sondern als jemand, der auch ein eigenes Werk schaffen kann.
Ja, okay.
Das möchte er jetzt einfach erreichen und da ist so ein Vorwurf von irgendeinem Typen aus Irland, der sagt, ich habe das jetzt geschrieben, kontraproduktiv. Also macht Robbies Label, diesem Ray Heffernan, ein Angebot. Sie bieten ihm kurz nach Album-Release einen einmaligen Betrag von 7.500 Pfund, um ihn von allen Ansprüchen, die er auf den Song hat, freizukaufen. Ah, das ist natürlich, das ist ein Gag, der wächst im Laufe der nächsten Jahre zu ganz unguter Größe. Also wenn Ray gewusst hätte, wie dieses Ding durch die Decke geht, hätte er sich wahrscheinlich nicht nur mit 7.500 Pfund abspeisen lassen.
Oh. Das tut weh beim Zuhören.
Mhm, total. Ja, er nimmt das Angebot an, dieser Ray, und er hat damit keinerlei Rechte mehr an dem Song. Das Ding ist, zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Angebot angenommen hat, war das Album ja sogar schon draußen, aber eben auch irgendwie ein Flop. Auch Angels ist zu diesem Zeitpunkt nicht besonders bekannt. Und ja, wer hätte es geahnt, dass Angels dann im Dezember 1997 nochmal als Single veröffentlicht wird und dann komplett durch die Decke geht?
Nee, kann man, wie gesagt, überhaupt nicht wissen. Ja. Und der Typ hat irgendwie sein Equipment auf dem Dachboden. Also für den waren 7.500 Pfund vielleicht auch wirklich viel Geld. Also, aber ärgerlich, ärgerlich.
Oh, ärgerlich. Ja.
Aber gut für Robbie.
Ja. Angels wird auf jeden Fall endlich sein Riesenhit. 2 Millionen verkaufte Exemplare allein in Großbritannien und mehrere Platin-Auszeichnungen. Damit ist Angels ein krasser kommerzieller Erfolg und bleibt monatelang auch noch in den Top 10 der Charts. Der Song, der markiert wirklich den Beginn von Robbies legendärer Solokarriere. Seitdem er Take That also vor über einem Jahr verlassen hat, kämpft Robbie darum, seinen Platz in der Musikbranche zu finden. Und mit Angels scheint er das jetzt geschafft zu haben. Aber jetzt, wo die ganze Welt auf ihn aufmerksam geworden ist, rutscht Robbie zurück in seine Rolle. In die Rolle des nicht zu bändigenden Showman. Und das, obwohl er die ja eigentlich ablegen wollte. Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Robbie Williams. In der nächsten Folge wird Robbie immer erfolgreicher. Und gleichzeitig hat er zu kämpfen mit seinen Unsicherheiten und mit seinem Ego.
Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
Wir haben für diese Folge viele verschiedene Quellen herangezogen. Darunter die Biografie Somebody Someday, die Robbie Williams gemeinsam mit Mark McCrum verfasst hat. Robbie von Sean Smith. Die beiden offiziellen Robbie-Biografien von Chris Heath, Feel und Reveal. Die Netflix-Doku-Reihe Robbie Williams sowie Artikel aus dem Mirror, dem Guardian, dem Independent und mehrere Interviews, die Robbie bei BBC Radio 4, Apple Music und verschiedenen Podcasts gegeben hat. Ich bin Anna Bühler.
Und ich bin Jasmin Polert. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Chris Lockery hat diese Folge geschrieben. Stefanie Buchholz und Janina Rook haben sie adaptiert. Sounddesign: Peregrine Andrews, Dan King und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Thehn und Lea Dakowski. Produzentin Kugel und Niere: Elisabeth Fee. Für Wondery Series Producerin: Simone Terbrack. Executive Producer: Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.